Funpod.
Der sonnige Podcast.
Willkommen zur 90. Ausgabe von Funpod, sagt Michael. Norbert Rost hat auf der letzten Transition-Konferenz einen Vortrag über Peak Oil gehalten und kurz drauf im Solarzentrum Mecklenburg-Vorpommern, das unsere regelmäßigen Hörer auch schon kennen, einen Vortrag über Regionalwährungen. Und als ich ihn vorige Woche in Wuppertal auf einer Tagung getroffen habe, habe ich ihn gefragt, wo für ihn der Zusammenhang zwischen den beiden Themen besteht. Er erzählt uns also was über Peak Oil, über die Dresdner Regionalwährung Elbtaler und erläutert, warum die Transition-Initiative in Dresden sich nicht als solche bezeichnen möchte.
Also mein Name ist Norbert Rost, ich wohne in Dresden und beschäftige mich mit der Frage, wie wir unsere Unternehmen, unsere Kommunen und unsere Region angesichts gewisser Zukunftsfragen sozusagen zukunftsfähig kriegen. Und damit meine ich nicht die allgemeine Nachhaltigkeitsdiskussion, die üblicherweise so läuft, sondern sehe gewisse Bedrohungen, die wir selten auf dem Schirm haben, wie eben zum Beispiel Peak Oil als so einen fundamentalen Trigger, so einen Schalter an, auf den wir sehr stark schauen müssten. Und von diesem Thema, mit dem ich mich recht intensiv auseinandergesetzt habe, unter anderem für die Grünen Landtagsfraktion in Sachsen eine Studie dazu geschrieben habe, von diesem Thema aus sozusagen entwickeln sich dann die Themen, die mich umtreiben.
Du hattest auf der letzten Transition-Konferenz in Witzenhausen jetzt im September einen Vortrag gehalten zum Thema Peak Oil. Und dann habe ich gesehen, ein paar Wochen später hast du an einer anderen Stelle einen Vortrag gehalten zum Thema Regionalwährungen. Und vielleicht kannst du erst noch mal eben kurz ein paar Sätze dazu sagen für die Leute, die nicht wissen, was Peak Oil überhaupt ist, worum es da geht. Und wie du dann die Brücke schlägst zur Regionalwährung, wo da der Zusammenhang ist für dich.
Hm. Also unter Peak Oil versteht man allgemein die Situation, dass die weltweite Ölförderung sich ab einem bestimmten Punkt nicht mehr steigern lässt. Und die meisten Leute sagen im ersten Moment, das geht mich gar nichts an, weil was habe ich mit Öl zu tun? Ich arbeite nicht in der Ölindustrie, ich halte keine Aktien von Statoil oder was auch immer. Aber wer einen Moment drüber nachdenkt, sieht eigentlich, dass die Abhängigkeit jedes Einzelnen in der Industriegesellschaft, zu denen wir hier zweifellos zählen, vom Öl extrem hoch ist. Wie wir zur Arbeit kommen, wird vom Öl bestimmt, wie die Landwirte unser Essen mit Pflanzenschutzmitteln bearbeiten, wird vom Öl bestimmt, weil Pflanzenschutzmittel aus Öl hergestellt werden. Die Plastiktüten, die wir aus den Kaufhäusern nach Hause tragen, wird vom Öl bestimmt. Ob wir in den Kaufhäusern überhaupt was kaufen können, wird vom Öl bestimmt, weil das Zeug dorthin transportiert werden muss. Das heißt, Öl ist eigentlich überall um uns herum. Und wenn man sich vorstellt, es gilt als Allgemeinwissen, dass der Rohstoff endlich ist. Allerdings kriegen wir schon viel eher ein Anpassungsproblem, als erst dann, wenn der letzte Tropfen aus dem Boden geholt ist. Nämlich in dem Moment, wo wir diese tägliche Ölfördermenge nicht mehr steigern können. Und in Europa ist es so, dass die europäische Ölförderung sich seit 1996 nicht mehr steigern lässt. Seit 2002 sinkt sie. Wir haben innerhalb von 9 Jahren 40% der Fördermengen verloren. Das, was wir heute fördern, ist also 40% niedriger als das, was wir noch vor 10 Jahren gefördert haben. Tendenz weiter sinkend. Und das ist eine grundsätzliche Frage, bei der wir stellen müssen, wie funktionieren unsere Strukturen eigentlich ohne Öl? Oder mit extrem höherem Öl. Soweit grob umrissen, was Peak Oil aus meiner Sicht bedeutet. Und wenn man sich überlegt, dass vor allem unser Transportsystem am Öl hängt und wir versuchen, dieses Öl dort rauszudenken aus dem Transportsystem, stellen wir unter Umständen fest, dass lange Transporte teurer werden in Zukunft und da oder möglicherweise auch ganz entfallen müssen. Oder zumindest in ihren Größenordnungen eingeschränkt werden müssen. Woraus sich die Idee speist, zu sagen, wir werden künftig viel stärker zu regionalen Wirtschaftskreisläufen kommen müssen. Und da sind wir an der Stelle, wo wir darüber nachdenken müssen, ja, wie gestalten wir denn diese regionalen Wirtschaftsstrukturen? Was haben wir denn für Werkzeuge zu sagen, wir können heute schon anfangen, regionale Strukturen zu gestalten, als erst dann, wenn uns das Ölproblem tatsächlich intensiv trifft. Und da sind wir beim Thema Regionalgeld, weil Regionalgeld eben dazu eingesetzt werden kann, aus einem ganz werkzeugartigen Ansatz, also zu sagen, Regionalgeld ist ein Werkzeug, mit dem man regionale Wirtschaftskreisläufe befördern kann. Und das schon bevor Peak Oil eintritt. Und das ist so der Bogen, wieso ich mit mich mit beiden dieser Themen befasse.
Beschäftigst du dich dann nur theoretisch mit oder machst du auch praktische Versuche?
Praktische Versuche, insofern, dass ich kein Auto besitze.
Ja.
Also ich besitze kein Auto. Ich bin Mitglied beim Carsharing. Insofern versuche ich schon, mein eigenes Leben bzw. das meiner Familie in gewisser Hinsicht auch so zu organisieren, dass wir mit möglichst wenig Öl auskommen. Dass das global gesehen nur ein Tropfen vom heißen Stein ist, ist klar, aber mir geht es da eher um den Trainingseffekt. Also was kann ich denn selbst überhaupt aushalten ohne Öl? Mhm. Das ist mein praktisches Training auf der einen Seite, das praktische Training auf der anderen Seite steht unter anderem darin, dass wir in Dresden eine Initiative haben, die sich Elbtaler nennt. Also Dresdens Elbestadt, dann Elbtaler, also ein Regionalgeld für die Region Dresden. Und in dem Verein bin ich im Vorstand und insofern machen wir auch ganz praktisch eigenes Geld.
Wie lange läuft das schon?
Die Geschichte ist durchaus älter. Es gibt, in Dresden gab es schon in den 90ern eine Gruppe, die sich mit geldkritischen Fragen auseinandergesetzt hat. In dieses Milieu bin ich dann so 2001, 2002 ein bisschen intensiver eingestiegen und die Idee des Elbtalers entstand dann, nachdem der Chiemgauer dann das Licht der Welt entblickt hatte, also so 2003, 2004 schätze ich. Mhm. Wir haben 2005, glaube ich, den Verein gegründet. Allerdings hat es dann nochmal eine ganze Weile gedauert, bis wir tatsächlich so weit gekommen sind, dass wir gesagt haben, jetzt haben wir ein Regiogeld. Nämlich ganz konkret hat es bis Anfang 2012 gedauert. Und das hatte vielfältige Gründe. Unter anderem hängt da schlicht die Frage dran, wir sind ehrenamtliche Geldmacher. Das heißt, wir haben keine Bank im Rücken, die uns Gehälter zahlt oder anderweitige Strukturen. Und da will so ein Regiogeld gut durchdacht sein, damit man sich nicht übernimmt, damit die Ehrenamtler sozusagen nicht irgendwann aussteigen und damit das gesamte System aussteigt. Deswegen hat das einfach eine ganze Weile gedauert, aber es war, glaube ich, auch ganz passend.
Mhm. Ist das eine Kopie vom Chiemgauer oder ist das was Eigenes?
Nee, das ist inspiriert vom Chiemgauer, aber es ist keine Kopie vom Chiemgauer. Also wir arbeiten zum Beispiel nicht mit dieser Euro-Hinterlegung, wie das beim Chiemgauer der Fall ist.
Ja. Ja. Wodurch wird denn das Geld dann gedeckt?
Diese Frage suggeriert, dass Geld gedeckt werden muss.
Ja, vielleicht denke ich zu konventionell.
Nee, würde ich so nicht sagen. Ich will nur darauf hinweisen, dass diese Frage das so suggeriert und will dann uns in Frage stellen, ob man zwingend diese Frage so stellen muss. Vielleicht sollte man von einer anderen Frage her erst mal rangehen.
Bitte
und
schön.
Sich dorthin vorarbeiten.
Okay, frag mal selber.
Die Frage ist, wie kommt Geld in die Welt? Also wenn ich sage, ich mache eigenes Geld, lautet vielleicht die erste Frage, wie kreiere ich es? Also wie sorge ich dafür, dass Geld, was eine Instanz, wie auch immer die geformt ist, in unserem Fall der Verein, dieses Geld an die Geldnutzer ranbringt. Mhm. Und da gibt es die Möglichkeit, so wie es beim Chiemgauer gehandhabt wird, dass jemand Euro hergibt und dafür Chiemgauer bekommt.
Genau.
Dann hat man Euro hinterlegt und das ist dann die klassische Euro-Deckung.
Genau. Und ist total vom Euro abhängig.
Ja, das sind auch die leistungsgedeckten Systeme. Die sollen sich nicht der Illusion hingeben, dass sie völlig vom Euro unabhängig wären. Aber sie sind ein klein wenig unabhängiger, sagen wir es mal so.
Okay.
Und wir handhaben das beim Elbtaler so, dass der Elbtaler in dem Augenblick entsteht, wo ein Unternehmer uns einen Vertrag über ein Startguthaben vorlegt und uns Gutscheine, die auf seine Leistung lauten, vorlegt. Und dieser Vertrag ist mehr relativ individuell aushandelbar zwischen uns als Verein und dem Unternehmer und führt dazu, dass wir, wenn ein Unternehmer also bei uns Mitglied wird, ein Konto eröffnet, wir arbeiten mit Online-Konten bis hierhin, dieses Startguthaben beantragt, dass er also dieses Startguthaben auf sein Konto gebucht bekommt. Mhm. Und auf diesem Wege kommen die Elbtaler in die Welt und gedeckt sind sie in dem Augenblick auf die Art, dass ja der Unternehmer sich ja auch verpflichtet, für die Elbtaler, die jemand zu ihm bringt, auch Leistungen abzugeben. Das heißt, diese Leistungsdeckung in Anführungszeichen ist im Grunde eine Art Vertragsgeld, dass all die Unternehmer, die am System teilnehmen, sich quasi untereinander in die Selbstverpflichtung nehmen und zu sagen, ich akzeptiere von allen anderen Akteuren in dem Netzwerk Elbtaler als Zahlungsmittel für meine Leistung.
Ja.
Das heißt, der Elbtaler bildet also oder basiert also auf der Leistungsfähigkeit und dem Leistungswillen der Unternehmer.
Ist das ausschließlich ein Unternehmernetzwerk oder sind da auch Privatpersonen beteiligt?
So wie der Stand der Dinge ist, ist das nur ein Unternehmernetzwerk.
Ja.
Wir wollen das nicht so belassen. Aber wir nehmen die Geschwindigkeit, die wir die letzten Jahre sozusagen haben, durchaus noch ein bisschen in die Zukunft. Einfach aufgrund dessen, es macht für uns erst dann Sinn, Endverbraucher in einem größeren Stil zuzulassen, wenn wir die Unternehmen haben, bei denen sich das Einkaufen für den Endverbraucher auch lohnt.
Ja.
Wir haben zum Beispiel einen Parkettleger in unserem Netzwerk und der freut sich ganz sicher über Aufträge von Endverbrauchern, das ist nicht der Punkt, aber es kommt nicht so häufig vor, dass ein Einzelner Parkett legen lässt. Wir haben auch einen Spielplatzbauer in unserem Netzwerk, der baut Holzspielplätze. Auch das ist nicht unbedingt der passende Ansprechpartner für den Endverbraucher. Und deswegen ist für uns die Frage noch nicht ganz geklärt, wie groß sollte unser Unternehmernetzwerk sein, damit wir es für den Endverbraucher öffnen. Und dann gibt es auch noch ein paar andere logistische Fragen. Wie kommt dann das Geld von den Unternehmern zum Endverbraucher? Da haben wir zwar Lösungsansätze, aber die sind jetzt noch nicht so weit entwickelt, dass wir das schon geöffnet haben für den Endverbraucher.
Wie viele Teilnehmer habt ihr jetzt?
Wir haben knapp 30 Unternehmer.
Ja, aha. Und jetzt praktisch in einem Jahr habt ihr die jetzt gewonnen?
Ja, praktisch, ja.
Wie reagieren die da drauf, wenn ihr zum ersten Mal mit denen Kontakt aufnimmt und sagt, wir machen jetzt hier Elbtaler und so weiter?
Ich glaube, es ist wie bei allen seltsamen Ideen, dass die Leute mehr als einen Anlauf brauchen. Also es ist definitiv so, dass sich im Zuge der Finanzkrise das Bewusstsein auch bei vielen Unternehmern so ausgebildet hat, dass sie das Gefühl haben, im Finanzsystem funktioniert irgendwas nicht richtig. Mhm. Und insofern gehen sie auf die Suche. Und da gibt es also in der Zwischenzeit diverse Unternehmer, die bei uns aufgeschlagen sind, die sich vorher schon mit dem Finanzsystem Fragen auseinandergesetzt haben und jetzt auch in gewisser Hinsicht ihre Energie mit beim Elbtaler unterbringen. Und bei anderen Unternehmern ist es so, die hören in einzelnen Vorträgen davon und brauchen dann aber durchaus auch 2-3 Kontakte, bis sie sich dann entscheiden, jetzt gucke ich mir das mal näher an. Also so ist mir gerade letzte Woche passiert, auf dem Abschlussmarkt vom Umundo Festival, was ein großes Bildungsfestival in Dresden ist, habe ich mit einem Bekannten dann zum dritten Mal über den Elbtaler gesprochen. Der hat ein Reisebüro und jetzt hat er es zumindest erstmal auf unserem Atlas eingetragen und ich hoffe stark auch noch auf die Kontobeantragung, die separat davon ist. Das heißt, auch die Unternehmer brauchen ihre Zeit da bei dem Ganzen. Ich finde das nicht schlimm, weil wir alle müssen uns an diese Dinge gewöhnen.
Ja.
Aber damit entwickelt sich das halt.
Werden schon Geschäfte gemacht oder ist das im Moment noch die Phase, wo ihr einfach erstmal Mitglieder sammelt?
Es werden ein paar Geschäfte gemacht, aber es sind bis hierhin wenig.
Ja.
Das muss man auch ganz klar sagen. Es ist aber auch kein Wunder, weil knapp 30 Unternehmer in so einem Netzwerk, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man untereinander Geschäfte machen kann, noch relativ überschaubar. Einzelne Transaktionen gibt es aber schon.
Jetzt ist ja der Elbtaler nicht deine einzige Aktivität, die du jetzt aufgrund deiner Erkenntnisse über Peak Oil und so weiter gestartet hast. Du machst da noch ein bisschen mehr. Du hast dich mit anderen Leuten zusammengetan.
Du willst auf Transition
raus? Ja.
Ja, wobei dieses Zusammentun wir in Dresden, dem weichen wir in Dresden aus einem ganz bestimmten Blickwinkel immer noch ein bisschen aus. Wir vermeiden derzeit, also wenn ich wir sage, meint es ein Netzwerk an Akteuren in Dresden, die sich mit diesen Transition-Gedanken tragen. Dieses Netzwerk vermeidet bis hierhin jegliche Institutionalisierung dieses Begriffs Transition in Dresden.
Ja.
Sondern wir kommunizieren das eher so und sagen, Transition ist für uns eine Philosophie. Der kann sich jeder annehmen und die kann er in seinem Handeln mit berücksichtigen.
Ja.
Aber wir sagen nicht, wir sind Transition.
Okay.
Weil das immer in gewisser Hinsicht mit beinhaltet zu sagen, du bist nicht Transition.
Mhm.
Und gleichzeitig aber auch eine gewisse Erwartungshaltung möglicherweise an diejenigen hervorbringt, die vorgeben, Transition zu sein. Und genau diese Erwartungshaltung können wir nicht gebrauchen, weil es meistens Akteure sind, die schon auch in anderen Projekten aktiv sind.
Okay.
Insofern weiche ich deiner Ansage ein bisschen aus, sozusagen. Wir haben zwar sowas wie eine Transition-Initiative, aber...
Die heißt nicht so.
Naja, wir sind uns relativ einig im harten Kern, dass wir eben sagen wollen, nicht wir sind Transition oder wir sind die Transition-Initiative oder wir sind überhaupt... Ich habe einen Artikel geschrieben, der heißt Transition ist kein Substantiv. Mhm. Das soll es vielleicht auch nochmal ein bisschen deutlicher machen. Für mich ist Transition eher sowas wie ein Verb. Ein Verb kann man nicht sein, ein Verb kann man machen.
Ja. Aha. Was geschieht denn in diesem Netzwerk?
ich muss die Frage umformulieren, weil die Frage ist eher die, was machen denn die Akteure, die sich in diesem Netzwerk bewegen? Weil das macht ja jeder so seins. Mhm. Also Sebastian hat seinen Schwerpunkt in den Bürgergärten in der Stadt. Ich habe meinen Schwerpunkt beim Elbtaler. Mhm. Andreas organisiert mit mir gemeinsam die Veranstaltung Dresden auf Entzug, wo wir die Ölabhängigkeit in der Stadt thematisieren. Ilona setzt Solaranlagen auf Dächer. Das sind aber zum Großteil Initiativen, die schon da waren, bevor die Transition-Philosophie nach Dresden kam, sozusagen. Mhm. Sondern Transition ist dort eher der Kit, der aufzeigt, wie diese Dinge miteinander zusammenhängen. Und das finde ich eigentlich den spannenden Punkt an diesem Transition-Ansatz, nämlich zu sagen, die Idee, wir sind eine Stadt im Wandel, sozusagen, kann eben gut darstellen, wie die Verbindung zwischen all den Dingen eigentlich aussieht, die da schon existieren und die da teilweise schon seit Jahren in der Stadt wabern. Macht vielleicht deutlich, dass man ja im Grunde schon seit Jahren an ähnlichen Dingen arbeitet und der Transition-Ansatz zeigt das vielleicht ein bisschen konkreter. Ja. Und deswegen ist so eine Institutionalisierung auch gar nicht unser Punkt, weil es gibt schon so viele Gruppierungen, ja. Wir brauchen auch keinen zweiten Verein oder ähnliches, ja, nee, klar. Oder einen Hundertsten.
Ja, trotzdem, hat so die Kontaktaufnahme oder die Berührung mit dem Begriff Transition oder mit den Inhalten dazu geführt, dass sich was verändert hat? Also habt ihr euch eher verbündet, als es vorher getan habt? Oder macht ihr jetzt mehr Aktionen zusammen oder vernetzt ihr euch stärker? Oder war das sowieso schon alles da? Also spielt es eigentlich gar keine Rolle dann?
Na, das würde ich so nicht sagen, weil was ich aus Transition rausnehme, um es klarer kommunizieren zu können, ist einerseits, wir haben große Probleme auf globaler Ebene. Mhm. Peak Oil ist eins davon.
Ja.
Klimawandel ist das zweite. Ja. Oh. Umbau unseres Energiesystems das dritte. Ja. Wirtschafts- und Finanzkrise das vierte.
Ja. Böden, alles ist klar.
Wir haben extreme Herausforderungen. Was Transition ja jetzt aus meiner Sicht eben sagt, oder so interpretiere ich den Ansatz, ist, guck nicht, was die 600 Abgeordneten in Berlin machen, sondern gucke, was bei dir lokal vor Ort machbar ist, weil das ist das, was du beeinflussen kannst.
Ja.
Und in diesem Sinne klappt es, glaube ich, auch in der Zwischenzeit besser, dass einzelne Initiativen in der Stadt, wenn sie die Gelegenheit haben, nach draußen zu kommunizieren, eben auch durchaus bemüht sind, Leute an andere Initiativen weiterzuleiten, weil sie mehr erkennen, okay, wenn die jetzt nicht bei uns hängen bleiben beim Gartenbau, aber dafür beim Elbtaler sich einbringen können, hilft uns das beim Gartenbau ja auch weiter.
Ja.
Und über diesen Transition-Ansatz sozusagen erreicht man einerseits die Leute, weil man klarer sagen kann, pass auf, wir haben ein globales Problem, das müssen wir lokal lösen, es gibt die Initiativen, bei denen kannst du dich anschließen. Und nebenbei ist Transition etwas, worüber du nachdenken solltest, um zu erkennen, wie diese Dinge zusammenhängen. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was dann in diesen Initiativen so unter diesem Stichwort Transition eher passiert.
Ja.
Das ist nicht ganz klar fassbar. Mir ist das klar, dass das sehr diffus ist.
Ja.
Und andererseits versuche ich es so diffus durchaus auch zu halten, weil ich mit dem Elbtaler eher die Erfahrung gemacht habe. Als wir damals dort den Verein gegründet hatten, hatte ich das Gefühl, jegliche Aktivität im Verein erstirbt. Weil die Leute das Gefühl hatten, in dem Augenblick, wo der Verein da war, macht ja der Verein das, was passieren soll. Wohlfeil vergessen, dass wir ja der Verein sind. Und da hat sich bei mir eher die negative Seite dieser Institutionalisierung sichtbar gemacht. Und deswegen vermeide ich zurzeit eher zu sagen, wir sind eine Transition-Initiative, sondern sage, wir sind viele Leute, die in der Stadt schon irgendwas machen.
Ja.
Und wir erkennen anhand Transition, dass es Sinn hat, bestimmte Dinge zusammenzumachen, wenn sie zusammenpassen.
Ja, ja. Und das macht ihr dann auch. Das heißt also, dass ihr euch dann Netze, also Initiativen oder gruppenübergreifend auch immer wieder gemeinsam zu irgendwelchen Sachen verabredet?
Ja, zum Beispiel Umundu als Festival hatte letztes Jahr Transition ganz vorne.
Ist das eine Abkürzung?
Nein, Umundu ist, glaube ich, Spanisch, Portugiesisch oder kommt aus dem Afrikanischen. Ich weiß nicht, bedeutet so viel wie Mensch einerseits, aber hat auch eine Welt als Umundu.
Ah, könnte sein.
Ja, so ein bisschen. Okay. Und müssen wir Patrick nochmal fragen, der kann das nochmal genauer interpretieren. Hatte letztes Jahr also Transition auf der Agenda und lud, so wie es jedes Jahr passiert, eben sehr viele Leute und sehr viele Initiativen ein, sich in irgendeiner Form einzubringen in dieses Festival. Und insofern passierte da vieles gemeinsam. dann, wenn wir jetzt Dresden auf Entzug machen, ist das auch eine Gelegenheit, sich wieder zusammenzufinden. Und die jede Initiative ist eingeladen, damit hinzukommen, mit über die Frage zu diskutieren, wie funktioniert die Stadt ohne Öl. Mhm. Wir haben einen Abend gestaltet, der einmal im Monat läuft. Das nennen wir die Plauderbar. Mit dem Ansatz zu sagen, wir treffen uns in der Kneipe und quatschen über das, was nötig und sinnvoll und möglich ist. Das heißt, wir haben einen Raum geschaffen, wo wir explizit auch sagen, die Transitioners von Dresden laden dort mit ein, der Elbtaler lädt dort auch mit ein und andere laden auch mit ein.
Ja.
Ja, das sind so die Dinge, wo dann eindeutig Überschneidungen zu sehen sind, ohne dass wir sie eben so explizit machen.
Ja.
Hier, heute findet mal wieder eine Transition-Veranstaltung statt.
Ja.
Sondern es wird ganz gut auch getragen von unterschiedlichen Gruppen dadurch.
Ja, okay. Gut, dann danke ich dir.
Sunpod.
Der sonnige Podcast.
Zigarrenkocher und Elektroautos. Neue Ideen für alle. Wenn euch diese Episode gefallen hat, empfehlt uns bitte weiter. Mehr Infos unter www.sunpod.com.